Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Wir gehen jetzt zurück 30 Jahre ins Frühjahr 1989. Da war nicht nur Europa im Aufbruch, auch in China strömten Millionen Menschen auf die Straßen, um für Demokratie und bessere Lebensverhältnisse zu demonstrieren. Die Kommunistische Partei schickte Panzer.
Eine Szene heute aus Peking, von Kameraleuten der britischen BBC gefilmt. Ein junger Mann stellt sich Panzern der Volksbefreiungsarmee entgegen. Er versucht, sie aufzuhalten. Vergebens.
Als die Panzer auf den Platz des Himmlischen Friedens in Peking rollen, stehen dort hunderte Zelte, Plakate hängen und tausende Demonstranten sind im Hungerstreik. Dann, am 4. Juni 1989. Was auf dem Tiananmen-Platz vor 30 Jahren geschah, darf bis heute in China offiziell nicht erzählt werden. Die Kommunistische Partei unterdrückt jegliches Erinnern. Deshalb dürfte das, was wir heute in der Weltzeit von drei Zeitzeugen hören, für viele Chinesen völlig unbekannt sein. Axel Dorloff hat zunächst einen Künstler getroffen, der 1989 als junger Soldat zum zentralen Platz in Peking geschickt wurde und dann nicht wusste, was er von den lautstarken Demonstranten halten sollte.
Unsere chinesischen Studenten sind aufgewacht. Die jahrelange Diktatur muss zu Ende gehen, ruft der Sänger. Zu dieser Zeit ist Chen Guang ein junger Soldat bei der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Er ist damals 17 Jahre alt und für das Militär rund um den Platz des Himmlischen Friedens im Einsatz. Heute lebt er als Künstler, als Maler und Fotograf in Peking. Zweifel an dem Einsatz kommen ihm schon damals.
Das waren Bürger und Studenten. Wer genau waren dabei die bösen Menschen? Ich wusste es nicht. Wie ich weiter meinen Befehl ausführen sollte, wusste ich auch nicht. Innerlich hatte ich schon Zweifel. Welche Menschen waren auf der bösen Seite?
Am 3. Juni 1989 liefert er noch Gewehre und Munition in die große Halle des Volkes. Danach wird er als Fotograf eingesetzt. Weil er mit der Kamera umgehen kann, soll er die Ereignisse dokumentieren.
Die Situation war heftig, als würden überall Feuerwerke abgebrannt. Ich konnte im Licht sehr klar die Kugeln in der Luft sehen. Überall hörte man den Lärm der Gewehre. Dann gingen Soldaten der Elitearmee zuerst auf den Platz des Himmlischen Friedens. Wir warteten gegenüber.
Nach dem 4. Juni kehrt Chen Guang dem Militär den Rücken. Er studiert an der renommierten Zentralen Akademie für Kunst in Peking. Fotos der Ereignisse, auch seine eigenen, waren für ihn Grundlage für eine Bilderreihe über den 4. Juni 1989. Er malte Soldaten, wie sie den Platz aufräumen, Studenten, die auf abgerissene Zelte und Plakate starren. Szenen von damals. Wer Chen Guang heute in seinem Atelier am Stadtrand von Peking besucht, erlebt jemanden, dessen Leben der 4. Juni 1989 völlig verändert hat.
Als ich am Morgen die Sachen der Studenten vom Platz räumte, sah ich die verbrannten Haare von einem Mädchen in einem Fahrradreifen. Ich kann diese Szene nicht vergessen. Ich dachte immer, wie das Mädchen wohl aussieht, wie alt sie ist und an welcher Universität sie studiert. Ich bin danach sehr sensibel im Umgang mit Haaren geworden, wenn ich zum Beispiel welche auf dem Bett oder im Badezimmer sehe. Haare sind für mich sehr eng verbunden mit Menschenleben.
Heute ist der Maler Chen Guang 47 Jahre alt. Vor 5 Jahren wurde er wegen einer Kunstperformance zum 25. Jahrestag des 4. Juni 1989 für mehrere Wochen inhaftiert. 17 seiner Bilder über die Proteste von 1989 wurden ihm von den Sicherheitsbehörden weggenommen.
Ich habe kein Verständnis dafür. Es sind jetzt schon 30 Jahre seit den Ereignissen vergangen. Wenn unsere Regierung meint, im Recht zu sein, sollten sie mit der Bevölkerung darüber reden und das Thema öffentlich diskutieren lassen. Langfristig gesehen wird das sehr negative Folgen für unser Land haben. Wir werden uns vermutlich immer weiter von einer freien Gesellschaft entfernen. Das ist auch ein Grund, der China in die Krise führen kann. Wenn über ein wichtiges historisches Ereignis nicht geredet werden darf, führt das zu einem Widerspruch zwischen der Regierung und dem Volk.
Dieser Widerspruch besteht wohl noch lange Zeit in China, weil die Kommunistische Partei die Erinnerung an das Massaker von 1989 unterdrückt Und auch, weil sich Millionen Chinesen mit der brutalen Demokratieniederschlagung letztlich arrangiert haben, weil sie dankbar sind für den wirtschaftlichen Aufstieg, den Wohlstand, der große Teile der Bevölkerung erreicht hat. Und so verzichten einige bewusst, andere unbewusst auf Rechte wie Meinungs- und Pressefreiheit. Zumindest in der Öffentlichkeit. Wer sich frei äußern will, muss entweder anonym bleiben oder ins Exil gehen. Wie die beiden Demonstranten von 1989, die Axel Dorloff und Steffen Wurzel getroffen haben, der erste war auf der Fahndungsliste die Nummer 2. Dann musste er aus China flüchten.
Jede Bewegung hat ihre Anführer. Der 21-jährige Hua Kaixi steht in einem olivgrünen Hemd vor tausenden Studenten in Peking. Das Megafon schwenkt er mit der rechten Hand auf und ab. Es ist der 20. April 1989. Hua Kaixi gehört zu den wichtigsten Wortführern der pro-demokratischen Studentenbewegung in China. Heute, 30 Jahre später, lebt er in Taiwan. In einem Café an der Nationaluniversität in Taipeh guckt er die Szenen von damals auf einem Tablet-Computer.
Das war ganz am Anfang der Studentenproteste. Wir hatten es mit der Brutalität der Polizei zu tun. Deshalb waren wir wütend. Und das rufe ich hier auch durch das Megafon. Das führte dann zu der Forderung der Studenten, dass die Regierung die Polizei für ihre Brutalität bestrafen müsse. Damals habe ich noch nicht geahnt, dass das im Vergleich zu dem, was später passierte, nichts war. Compared with what happened later, that was
nothing actually. Nur wenige Wochen später, in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989, schlägt das chinesische Militär die pro-demokratischen Proteste in Peking brutal und blutig nieder. Rund um den Platz des Himmlischen Friedens töten Soldaten der chinesischen Volksbefreiungsarmee mit Maschinengewehren und Panzern mehrere hundert, vermutlich sogar tausende Menschen. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute unklar.
Wir dachten, sie würden kommen.
Wir dachten, dass sie mit einem Polizeiknüppel kommen würden, dass sie uns niederknüppeln würden, dass sie uns ins Gefängnis werfen, dass es Verletzte gibt, vielleicht Tote, das haben wir diskutiert. Aber dann ein Massaker an Hunderten, wenn nicht Tausenden Leuten ist etwas, das sich niemand in China damals hätte vorstellen können.
Nobody in China at that time could have imagined.
Die Ereignisse prägen das Leben des damaligen Studentenführers Hua Kaixi.
We are survivor of a massacre. When you go through something like in that scale, in that caliber.
Wir sind Überlebende eines Massakers. Und wenn du etwas in dieser Dimension seit 30 Jahren reflektierst, kannst du das nicht tun, ohne dabei auch deine eigene Rolle zu bewerten. Du kannst nicht ausschließen, dass es Studenten gab, die zum Platz des Himmlischen Friedens oder auf die Chang'an Avenue kamen, die protestierten und dann getötet wurden, weil sie zuvor deine Rede gehört hatten. Meine Rolle in der Studentenbewegung könnte im direkten Zusammenhang mit ihrem Tod stehen.
My action during the student movement could have direct result to their death.
Hunderttausende Demonstranten ziehen 1989, im Frühling der Demokratie, wochenlang durch Peking und andere Städte in China. Studenten, Arbeiter, Staatsangestellte. Hua Kaixi verhandelt als Vertreter der Protestbewegung am 18. Mai 1989 mit dem damaligen chinesischen Premierminister Li Peng.
We are meeting with the Premier.
Wir treffen den Premier, das ist der Kopf der Regierung, endlich. Wir hatten die Hoffnung, dass wir etwas erreichen nach den Massendemonstrationen, Massenbelagerungen und dem Hungerstreik der Massen.
Mass Hunger Strike.
In Peking werden zu dieser Zeit über 2400 Hungerstreikende in Krankenhäusern behandelt. Auch der 21-jährige Hua Kaixi. Zum Treffen mit Chinas Regierungschef erscheint er im Krankenhausanzug. Aber trotz Massendemonstrationen und Hungerstreik, die politische Führung in Peking zeigt sich kompromisslos.
Das Treffen endete völlig anders, als wir uns erhofft hatten. Leider war das der Moment der Studentenbewegung von 1989, an dem wir einem Erfolg am nächsten waren. Von da an ging es in die andere Richtung. Direkt im Anschluss daran verhängte die chinesische Regierung das Kriegsrecht. Peking war im Ausnahmezustand.
Beijing was under siege then.
Hua Kaixi, 原名Hua Kaixi, 男,
Nach der blutigen Eskalation am 4. Juni wird im chinesischen Staatsfernsehen die Fahndungsliste der meistgesuchten Personen verlesen. Hua Kaixi steht an zweiter Stelle. Er muss China verlassen und flieht über Paris und Hongkong in die USA. Dort studiert er an der Harvard-Universität und zieht später nach Taiwan. Im Exil heiratet er und gründet eine Familie. Für die Volksrepublik China bleibt er Staatsfeind und persona non grata. Er darf das Land bis heute nicht betreten.
I haven't seen my parents for 30 years. I cannot go back to China and then my parents have been.
Ich habe meine Eltern seit 30 Jahren nicht gesehen. Ich kann nicht nach China einreisen und auch meinen Eltern wird die Ausreise verweigert, obwohl sie nichts getan haben. Das ist die Realität, mit der ich mich auseinandersetzen muss. Und es ist hart, damit zu leben. Man muss es irgendwie benennen. Ich nenne es Heimweh.
You just have to name it something else. I name it homesickness.
Hua Kaixi hat jetzt länger in der demokratischen Inselrepublik Taiwan gelebt als seine ersten 21 Lebensjahre in der Volksrepublik. Er arbeitet in Taiwans Hauptstadt Taipeh als politischer Kommentator, Filmemacher und Dozent und hat auch schon als Abgeordneter kandidiert. In China ist das Massaker von 1989 weiterhin tabu. Keine Zeitung greift es auf, niemand redet darüber, an den Universitäten und in den Schulbüchern finden die Ereignisse nicht statt. Im Internet sind sämtliche Suchbegriffe dazu blockiert. Auch der Name Hua Kaixi.
If you look me up, look in my name, you search into, let's say, Baidu.
Wenn man nach meinem Namen sucht, zum Beispiel in der Suchmaschine Baidu, der chinesischen Version von Google, dann existiere ich nicht. Die chinesische Regierung hat entschieden, mein Gesicht aus der Geschichte zu tilgen. Aber wenn Sie so sicher sind, dass Sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, warum sagen Sie das nicht? Stattdessen herrscht das große Schweigen. Sie verbieten den Menschen, darüber nachzudenken, zu reden, sogar sich daran zu erinnern.
They decided to go complete silence. They forbid people to think, to talk, to even remember.
Die Kommunistische Partei Chinas hat das große Vergessen verordnet. Sie will die prodemokratische Protestbewegung und das Massaker von 1989 aus der kollektiven Erinnerung streichen. Für Hua Kaixi dagegen bleibt der 4. Juni 1989, auch 30 Jahre später, ein Auftrag, weiterzumachen.
If you think through and then it comes down to, of course, first of all, guilt, survivor's guilt. And then you can't really walk out of it.
Wenn man alles durchdenkt, kommt zunächst das Schuldgefühl, ein Überlebender zu sein. Das wird man nicht so einfach los. Aber ich habe einen Weg gefunden, damit zu leben, indem ich versuche, die Träume der Opfer von 1989 wahr werden zu lassen, um dann, wenn ich sie irgendwann im Himmel treffen sollte, zu sagen, ich habe nie aufgehört, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe die unvollendete Sache, die wir gemeinsam begonnen haben, nie aufgegeben.
The business we started, the unfinished business, I have not given up.
Der Einsatz für Demokratie und Bürgerrechte, das Engagement für die Zivilgesellschaft, für den ehemaligen Studentenführer Hua Kaixi, bleibt das die Konsequenz aus der chinesischen Geschichte von 1989.
The business the students started in 1989 carried out great result in other places in the world, especially in Germany.
Das, was die Studenten 1989 angefangen haben, hatte großartige Resultate in anderen Teilen der Welt. Allen voran in Deutschland, der Fall der Berliner Mauer, die Wiedervereinigung. China aber hat nach dem Massaker von 1989 eine drastische Kehrtwende in seiner Entwicklung eingeschlagen. Deng Xiaoping kam und hat eine Art Vertrag mit der Bevölkerung geschlossen. Für die bedingungslose Kooperation mit der Regierung bekamen die Menschen im Gegenzug wirtschaftliche Freiheit.
Exchange with people's cooperation with the government, they're going to give us the economic freedom.
Die Formel Wohlstand statt Freiheit. Darauf setzt die kommunistische Führung nach 1989. Und wenn Sie heute auf die Demokratie- und Protestbewegung angesprochen werden, antworten Chinas Parteikader stets ausweichend. So wie hier Hua Chunying, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums.
Die chinesische Regierung hat den politischen Sturm, der sich Ende der 1980er Jahre in China ereignet hat, bereits abschließend bewertet. Ebenso alle damit zusammenhängenden Probleme.
Politischer Sturm oder Zwischenfall. Das sind gängige Formulierungen, die Chinas Staats- und Parteiführung verwendet, wenn sie über die gewaltsame Niederschlagung der Demokratiebewegung spricht. Auf die Toten und Verletzten und die Forderungen der Demonstranten von damals geht sie nicht ein. Eine offene Aufarbeitung findet nicht statt. Die Kommunistische Partei Chinas spricht lieber über die wirtschaftlichen Erfolge der vergangenen Jahrzehnte, statt über ihre Verantwortung für das, was im Juni 1989 in ihrem Namen in Peking geschah.
In den vergangenen 30 Jahren seit Beginn der Öffnungs- und Reformpolitik hat China beachtliche wirtschaftliche und soziale Erfolge erzielt. Diese werden weltweit anerkannt. Das beweist, dass der von uns eingeschlagene Weg des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen gut passt zu unseren nationalen Gegebenheiten. Und es beweist auch, dass dieser Weg dem Wunsch aller Chinesen entspricht.
Nicht alle Studentenaktivisten von damals haben China nach dem 4. Juni 1989 verlassen. Einer von ihnen lebt heute in der chinesischen Provinz Innere Mongolei. Er hat von der Formel Wohlstand statt Freiheit profitiert. Zhang Wei ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat einiges erreicht in den vergangenen Jahrzehnten. Sein mittelständisches Handelsunternehmen beschäftigt mehr als 100 Menschen. Sein Alter sieht man dem 50-jährigen Geschäftsmann nicht an. Er ist schlank, gut in Form und sportlich elegant gekleidet. Zhang Weis Firma residiert in einem weitläufigen Bürogebäude in einer kleinen Stadt in der chinesischen Provinz Innere Mongolei. Beim Gang durch sein Büro zeigt er stolz ein Regal, in dem er einige Preise und Trophäen aufgereiht hat, die sein Unternehmen in den vergangenen Jahren bekommen hat.
Das hier ist eine Auszeichnung, die wir von einem japanischen Modekonzern bekommen haben, für herausragende Verkaufszahlen in der Provinz Innere Mongolei.
Zhang Wei heißt in Wirklichkeit anders. Seinen echten Namen im Radio zu nennen, könnte gefährlich sein für ihn. Denn das Thema, über das er sprechen möchte, ist heikel. Obwohl inzwischen 30 Jahre vergangen sind seit der gewaltsamen Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung. Zhang Weis Biografie ist ein Beleg dafür, dass die chinesische Demokratiebewegung Ende der 80er Jahre nicht nur in Peking aktiv war, auch wenn Chinas Führung diese Tatsache heute mehr denn je versucht zu verschleiern. Die Demonstrationen, Protestaktionen und Streiks von vor 30 Jahren waren eine landesweite Massenbewegung. Millionen von Menschen gingen damals auf die Straßen, in ganz China und über Wochen hinweg. Zhang Wei, der Geschäftsführer aus der Inneren Mongolei, war damals einer der Demonstranten. Er erinnert sich noch gut daran, wie es damals losging, im Frühjahr 1989. Er war zu dieser Zeit Sportstudent.
Ich weiß noch, wir waren gerade beim Volleyballtraining und wir hörten plötzlich eine Menge Lärm von draußen, vom Campusgelände. Nach dem Training sah ich sie dann, Studenten, die Reden hielten und die sich zum Beispiel über das schlechte Kantinenessen beschwerten.
Doch beim Ruf nach besserer Verpflegung an der Uni blieb es nicht. So wie in anderen Städten auch, forderten Zhang Wei und seine Kommilitonen schon bald mehr. Eine Bestrafung korrupter Parteikader etwa und vor allem mehr Mitbestimmung und echte Demokratie in China.
Ich war damals der Fahnenträger bei den Uni-Sportveranstaltungen und so war ich dann auch bei unserem Protestmarsch ins Stadtzentrum derjenige, der mit der Fahne vorne weglief. Wir waren nicht nur Studenten, viele Menschen schlossen sich uns an. Und als wir zurück auf den Campus kamen, hatten die Professoren uns Essen vorbereitet. Richtig viele ganz normale Bürger unterstützten uns. Sie sahen sich unsere Reden an und sie machten uns Studenten Mut. Sie applaudierten und griffen unsere Slogans auf.
30 Jahre nach den Geschehnissen von damals sitzt der frühere Student und heutige Firmenchef Zhang Wei an einem Konferenztisch in seinem Büro und erzählt. Ruhig, fast abgeklärt, aber dennoch emotional. Letzteres vor allem dann, wenn er davon berichtet, wie er und einige Freunde sich im April aufmachten nach Peking. Dort kampierten auf dem zentralen Tiananmen-Platz, dem Platz am Tor des himmlischen Friedens, bereits zigtausende Demonstranten in Zelten und unter freiem Himmel.
Irgendwann bekamen wir tatsächlich Fahrkarten für den Nachtzug nach Peking. Und ich weiß noch, als wir einstiegen, räumte ein Mann freiwillig sein Schlafwagenabteil für uns. Er arbeitete bei irgendeiner Behörde und er sagte uns, hier, bitteschön, nehmt mein Abteil und hier habt ihr auch noch zwei Packungen Zigaretten. Geht auf den Tiananmen-Platz in Peking und skandiert bitte ein paar Slogans für mich mit. Der Mann war nämlich selbst auch sehr unzufrieden.
Einige Wochen lang kampierten auch Zhang Wei und seine Mitstreiter auf dem Tiananmen-Platz. Am 2. Juni, also zwei Tage bevor Chinas Staats- und Parteiführung Panzer und Soldaten auf die Protestierenden losschickte, fuhr er zurück in seine Heimat. Dass Zhang damals nach Hause fuhr, statt auf dem Platz zu bleiben, das hat ihm möglicherweise das Leben gerettet. Doch zurück an seiner Uni engagierte er sich weiter politisch, sehr zum Argwohn seines Vaters, wie er sich erinnert.
Er wollte nicht, dass ich dort mitmache. Aber als ich darauf bestand, sagte er mir, dass er mich verstehe, weil er ja auch einmal jung gewesen sei. Er warnte mich aber vor möglichen Konsequenzen. Vor allem nach dem 4. Juni, nach der blutigen Niederschlagung in Peking, sagte er mir, Junge, zieh deine guten Sportschuhe an, damit du schnell weglaufen kannst, wenn sie dich verhaften wollen.
Zhang Wei wurde nicht verhaftet. Heute ist der nordchinesische Geschäftsmann sichtlich stolz auf sein politisches Engagement von damals. Einerseits. Andererseits betont er auch,
damals war ich 20, heute bin ich 50. Ich bin weiser geworden mit den Jahren und habe viel nachgedacht und viel gelesen. Was mir dabei klar wurde, meine Generation hat wie keine zweite von der Politik der chinesischen Staats- und Parteiführung profitiert. Dafür bin ich zutiefst dankbar.
Im Gespräch mit Zhang Wei wird deutlich, er versucht nachzuvollziehen, warum Chinas Staats- und Parteiführung die Proteste damals gewaltsam und blutig beendete.
Ja, die Studentenproteste haben der Regierung eine Menge Scherereien bereitet. Sie wusste damals nicht, wie sie damit umgehen soll. Aber die Führung hätte anders handeln können. Nichts rechtfertigt den Einsatz von Panzern in den Straßen Pekings. Das werden wir niemals verzeihen.
Der frühere Studentenaktivist und heutige Geschäftsmann Zhang ist hin und her gerissen. Einerseits verdanke er seine Karriere der Wirtschaftspolitik der Staatsführung, wie er sagt. Andererseits wünscht er sich Aufklärung über das, was vor 30 Jahren in der chinesischen Hauptstadt passierte und so viele Menschen das Leben kostete.
Überall werden Fehler gemacht. Parteien und Regierungen sind keine Ausnahmen. Es tut weder unserem Land, noch der Regierung, noch der Gesellschaft oder sonst wem gut, dass das alles bisher nicht aufgearbeitet wurde. Es wäre ein Zeichen der Stärke, wenn die chinesische Regierung ihre Fehler zugäbe.
Biografien wie die von Zhang Wei gibt es in China hunderttausendfach. Männer und Frauen, die Ende der 1980er Jahre als junge Menschen an eine politische Öffnung des Landes glaubten, sich engagierten und auf politische Reformen hofften. Die am 4. Juni und in den Wochen danach aber jäh aus ihren Träumen gerissen wurden und trotzdem weitermachen mussten. Heute hat Zhang eine Tochter, die selbst Studentin ist. Auch wenn sie sich, wie er sagt, kaum für das interessiert, was vor 30 Jahren passiert ist, will er die Erinnerung an die Wochen von damals lebendig halten.
Über die Geschehnisse damals zu sprechen, ist unsere nationale Pflicht. Aber wer tut es denn schon? Die Regierung, aus welchen Gründen auch immer, jedenfalls nicht. Jeder Einzelne sollte aber darüber sprechen. Das ist riskant. Aber als jemand, der dabei war und heute 50 ist, fühle ich mich verpflichtet, darüber zu sprechen. Für mich und für meine Tochter. Solange dieses Kapitel nicht geschlossen werden kann, wird diese Regierung nicht respektiert werden von den Menschen.
Das meint dieser Geschäftsmann und frühere Demokratieaktivist in China. Steffen Wurzel und Axel Dorloff haben mit den drei gehörten Zeitzeugen 30 Jahre nach dem Tiananmen-Massaker am 4. Juni 1989 gesprochen. Ich bin André Zanto und mehr zu den Entwicklungen in China hören Sie hier regelmäßig im Weltzeit-Podcast. Also wer noch nicht dabei ist, gern abonnieren und weitersagen. Demnächst berichten wir hier über das große Projekt der Seidenstraße.